der Dominoeffekt. Das heißt, hier kippt was um und stößt das nächste an, das kippt auch um. Dahinter steht wieder was, kippt auch um. Und diesen Dominoeffekt, den haben wir nicht nur bei diesen schwarzen Steinen mit den weißen Punkten, den haben wir auch in der Wirtschaft. Und zwar jetzt gerade in der deutschen Wirtschaft wirklich massiv. Letzte Woche habe ich gelesen, dass Deutschland Weltmarktführer ist in einem weniger schönen Thema, nämlich bei Insolvenzen. Also die meisten Insolvenzen, Achtung, wenn du das googelst, jetzt sagst du, ja, also Irland und Kanada sind ja noch weiter. Nein, Irland und Kanada haben prozentual die größte Steigerung bei Insolvenzen, aber absolut ist Deutschland Weltmarktführer. Nichts, worauf wir stolz sein können, weil meiner Meinung nach das absolut selbstgemachtes. Völlig selbstgemachtes. Okay. So, wir können das gerade nicht beeinflussen. Du kannst bei der nächsten Wahl an der richtigen Stelle dein Kreuzchen machen und das damit möglicherweise beeinflussen. Aber mir geht's darum, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn du einen Kunden hast und diesem Kunden hast du eine Leistung erbracht? Du hast eine Rechnung geschrieben, wie das bei uns nun mal in der Wirtschaft üblich ist. Du erbringst die Leistung, du schreibst eine Rechnung und erwartest jetzt den Zahlungseingang. Und jetzt kommt der Zahlungseingang nicht. Und du sprichst mit deinem Kunden und dein Kunde sagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe hier einen und bei dem habe ich das Gleiche gemacht und der zahlt auch nicht. Und der davor zahlt auch nicht. So, das ist der Dominoeffekt. Das ist gar nicht damit verbunden, dass jemand vielleicht nicht zahlen will. Er kann einfach nicht, weil seine Kunden gerade nicht zahlen. Wie gehen wir damit um? Also, ja, wie gehen wir damit um? Weil ganz viele sind davon betroffen. Wir sprechen über Zehntausende mittlerweile. Ganz viele sind davon betroffen. Was machst du? Und ich habe mir als Gesprächspartner einen Profi geholt, der regelmäßig als Experte Gast ist bei mir im Podcast oder auch bei YouTube, der seit über 5 Jahren im Jetstream-Netzwerk ist, der auch immer mal wieder als Referent auf meinen Seminaren auftritt. Und also in meiner Wahrnehmung ist er der bekannteste Steuerberater in Deutschland. Und er ist derjenige, der am schnellsten hochskaliert hat. Nochmal, es gibt super coole Videos mit ihm. Und hätten wir jetzt ein Publikum, würde ich sagen, gebt dem Burkhard Küpper einen tosenden Applaus.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
So, wir haben schon ganz viele verschiedene Themen gehabt. Lass uns mal darüber reden, was machen wir mit dem Dominoeffekt? Was sind deine Empfehlungen?
Also erstmal möchte ich sagen, ich glaube, dass das noch viel schlimmer ist, als da steht. Weil die meisten deutschen Unternehmer, die melden keine Insolvenz an, sondern die schließen einfach ihren Laden. Und wenn du durch die Innenstädte gehst, wirst du jetzt viele Geschäfte finden, wo dann draufsteht, die schließen endgültig Räumungsverkauf oder was auch immer. Das heißt, es gibt neben den Insolvenzen, die ja eigentlich noch nur die GmbHs betreffen, eine hohe Anzahl von Unternehmen, die einfach nur zumachen, die einfach sagen, das bringt jetzt nichts mehr. Deswegen ist der Effekt, den wir vorhergesagt haben, der ist später eingetroffen, das muss man so sagen, weil die Regierung halt Geld reingepumpt hat und hat den Leuten quasi Insolvenzrecht aufgehoben und all diese anderen Dinge. Das ist jetzt vorbei und jetzt kommen die Wellenlinien rein. So, das betrifft aber jetzt, wie du richtig sagst, nicht nur denjenigen, denen es selber erwischt, selber, sondern eben jetzt auch alle die, mit denen er eben Kontakt hat, weil da fallen einfach jetzt tatsächlich Forderungen aus. Jetzt unterscheiden wir also erstmal, wenn man Betroffener ist, dann würde ich immer raten, er soll sich sehr, sehr früh, so früh wie möglich, wenn er in die Zahlungsschwierigkeiten schon kommt, mit einem Experten zusammensetzen. Da gibt es ja auch welche auch in deinem Netzwerk, wo man sagen würde, die man da kennenlernen kann. Experten, die einem helfen kann, die Krise zu überwinden und die richtigen Mittel zu nehmen. Denn der Staat hat eine ganze Reihe von Mitteln für solche Unternehmen aufgebaut. Das ist für denjenigen, der da reingekommen ist. Aber mir geht es jetzt um denjenigen, und das war ja auch deine Einleitung, der durch den umfallenden Dominostein eines anderen erwischt wird, der da quasi in der Situation ist, dass er eben jetzt quasi seinen Forderungsausfall hat. Und der hat ein doppeltes Problem. In der Regel war es so, in der Corona-Zeit und der Zeit der letzten Jahre haben viele Menschen sehr viel Geld verdient. Das Geld hat sich anders verteilt. Also wenn du sagst, ja, es gab so Branchen wie Messe, da war das Geschäft unten. Aber wenn du jetzt eine Corona-Teststation hattest oder wenn du Fahrradhändler warst oder Küchenhersteller, da hattest du deine Mega-Umsätze deines Lebens. Das heißt, ganz, ganz viele Leute haben viel Geld verdient. Wenn die jetzt aus so einer Hochphase dann in eine problematische Phase kommen, dann haben die ein Riesenproblem, weil das Finanzamt natürlich annimmt, einen Blick, du bist weiterhin in dieser Hochphase, wir hätten gern das Geld, genauso wie in dieser Phase davor. Und wenn man da nicht früh genug gegensteuert, dann hat man das Problem, dass man einfach, also das zurückgehende Geschäft erstmal in seinem Unternehmen ausfinanzieren muss oder seine Strukturen umstellen muss und hat gleichzeitig aber noch das Finanzamt mit der hohen Belastung. Und da rate ich den Unternehmen einfach, dass sie hingehen und sagen einfach, sie müssen vor, also quasi in den Bilanzen, die wir davor haben, alles möglich machen, um das Ergebnis zu senken, damit sie diese hohe Welle nicht dann in das aktuelle Jahr hineintragen. Das können sie mit ganz, ganz vielen Mitteln machen.
Okay, zum Beispiel, was können Sie machen?
Wenn du ein Unternehmer bist und du hast jetzt die Situation, du hast zum Beispiel jetzt diese hohen Forderungen. Also andersrum, ich gehe mal einen Schritt zurück. Eine Bilanz hat zwei Seiten. Ja? Die hat eine Aktivseite und die hat eine Passivseite. Auf der Aktivseite stehen deine Vermögensgegenstände. Da steht dein Anlagevermögen, da steht dein Umlaufvermögen. Umlaufvermögen heißt deine Forderung und da stehen auch die aktive Rechnungskraft. Das ist aber nicht so wichtig. Wenn man jetzt die Situation hat und sagt, ist mein Vermögen, also meine aktiven Vermögensgegenstände, sind die noch das wert, was sie da drin stehen? Und wenn man zu der Auffassung kommt, das sind sie nicht, dann darf ich das abziehen, also darf den niedrigen Wert ansetzen und das führt automatisch dazu, dass mein Gewinn gesenkt wird und damit meine Vorauszahlung gegen meine Finanzamt. Machen wir ein Beispiel. Du hast eine Forderung von 1 Million Euro draußen und die 1 Million Euro kommt nicht. Dann müsstest du hingehen und müsstest diese Forderung abwerten. Mit der Wahrscheinlichkeit des Eintritts, wenn du sagst, ja, 50% Wahrscheinlichkeit, dass sie eintrifft, ist da, dann darf die Forderung nur noch mit 500.000 Euro in den Büchern stehen. Und das heißt, 500.000 Euro kannst du dann abziehen von deinem Ergebnis und hast natürlich dann darauf folgend eben dann nur noch einen reduzierten Gewinn und damit eine reduziertere Vorauszahlung. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, ganz viele haben die Situation, sie haben Forderungen geschrieben, der Kunde zahlt nicht und sie sind in der Vorfinanzierung. Ja, das heißt, sie haben die Umsatzsteuer, das heißt, sie haben das Geld nicht bekommen, aber haben dann die 19% Umsatzsteuer, die der Kunde einem eigentlich erst zahlen muss, die haben sie dann schon ans Finanzamt abgeführt. Und dann müssen sie über das Thema nachdenken, ab welchem Zeitpunkt muss ich diese Forderung wirklich ausbuchen? Denn wenn ich sie ausbuche, kriege ich mal zumindest die 19% wieder zurück. Nehmen wir ein Beispiel, 119.000 Euro. Das heißt, ich habe die 119.000 Euro nicht bekommen, aber ich habe sie nicht nur nicht bekommen, sondern ich musste die 19.000 Euro, die ich vom Kunden bekommen habe, die habe ich aber schon ans Finanzamt abgeführt und die muss ich ja zurückholen. Das heißt, ich bin gezwungen, auch die umsatzsteuerliche Korrektur anzustreben, damit ich zumindest meinen Schaden kleiner halten kann. Und dann ist bei vielen Unternehmern ist auch wichtig, viele wissen das nicht, je nachdem nach Größenorten ist es so, viele Unternehmer können ja auch die sogenannte Ist-Besteuerung beantragen. Also zu sagen, ich muss erst dann das Geld ans Finanzamt abführen, wenn der Kunde es mir bezahlt hat. Für kleine Unternehmen ist das möglich. Das kann man auch rückwirkend beantragen. Wir haben jetzt gerade aktuell einen Fall, da hat ein Unternehmer, ich glaube 140.000 Euro an einen Kunden geschrieben und der Kunde zahlt einfach nicht. Und der macht jetzt, ich stelle mich auf tot. Also am Anfang gibt es eine Kommunikation, ja, ich zahle bald und so weiter. Und irgendwann merkst du, der zahlt nicht und dann geht der nicht mehr ins Telefon, beantwortet keine E-Mails mehr oder keine Ahnung. Den kannst du einfach nicht mehr erreichen. So, und jetzt hat er das Problem, der Kunde. Ja, aber ich habe die Umsatzsteuer für den abgeführt. Und jetzt gehen wir ihm einfach hin und sagen, liebes Finanzamt, bist du damit einverstanden, wenn wir rückwirkend hingehen und diesen Unternehmer auf Ist-Versteuerung umstellen, also rückwirkend, und ihm dann das Geld zurückholen? Das geht. Das ist auch nicht so schwer. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter in der Umsetzung. Muss der Steuerberater ein bisschen mehr machen. Klammer auf, dafür ist er aber da. Und dann kann man sich das Geld zurückholen. Das ist für so ein Unternehmen extrem wichtig, weil der hat ja sowieso schon den Forderungsausfall. Und dann soll er wenigstens schon mal die Umsatzsteuer zurückholen. Meiner Ansicht nach noch den nächsten Schritt dann weitergehend. Er sollte auch die Forderung direkt so stark abwerten, dass er nur noch den für sich werthaltigen Teil in der Bilanz lässt und dann nur noch den dann quasi für die Vorauszahlung dann eben werten lässt. Und wenn er das aber nicht macht, weil er denkt, der Steuerberater macht das, nein. Also wenn der Impuls von dem Unternehmer nicht beim Steuerberater ankommt, passiert das nicht. Es passiert einfach nicht. Ja, da denkt man sich ja, der Steuerberater ist so da, warum habe ich den? Der Steuerberater arbeitet die Daten ab und wenn man ihm nicht den Impuls gibt, bitte kümmere dich drum, macht er das auch nicht.
Ja. Okay, angenommen, ich habe jetzt eine Forderung draußen verteilt, 3 Millionen Euro. Und ich gehe jetzt hin und sage, ich buche das als nicht einbringbar. Und jetzt hole ich mir die Mehrwertsteuer zurück, die ich ja schon bezahlt habe. Sagen wir mal 500.000. Aber ich habe normalerweise zahle ich immer nur so 100.000 im Monat Mehrwertsteuer an das Finanzamt. Wie wird das Finanzamt reagieren, wenn ich auf einmal sage, von heute auf morgen, ach übrigens, ich möchte jetzt 500.000 zurückhaben. Sagen die einfach, kein Problem? Oder?
Nein, also es geht, also man kriegt es hin. Das Finanzamt wird natürlich das überprüfen. Weniger Geld einzunehmen ist eine Sache, aber Geld zurücküberweisen, das machen sie nur dann, wenn sie sagen, da hat jemand vor drauf geschaut. Das Finanzamt wird dann einfach eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung einleiten und schickt dann einen Prüfer raus, der guckt die Sachen an, man trägt dann vor, dann akzeptiert das Finanzamt das. Er geht einfach nur und schaut nach, ist es wirklich richtig, was der uns sagt, oder will der uns irgendwie Umsatzsteuer hier einfach nur abkassieren? Weil in Deutschland gibt es halt, oder nicht in Deutschland, sondern in Europa gibt es halt viele Leute auch, die das nicht ganz korrekt gemacht haben, und da sind die Finanzamt deswegen ja hinterher. Gerade der deutsche Staat ist da sehr stark hinterher. Man muss dort mit dem Finanzamt kommunizieren, aber es ist ja nichts Ungewöhnliches, sondern ich stelle hier den Antrag, rückwirkend auf die Ist-Besteuerung zu wechseln, schicke das rein und dann gibt es halt die Kommunikation. In der Regel, wenn man das macht, das ist ja ein Antrag, der ist dann ein, zwei Seiten lang, da kann man ja auch die ganzen Dinge schon mit beiliefern. Wenn man so einen Kunden hat, dann hat man in der Regel schon irgendwie die Mahnung geschickt, man hat vielleicht schon Rechtsanwalt bemüht und so weiter. Es gab schon Kommunikation, die kann man ja beifügen, sodass die Plausibilisierung ja schon da ist. Und das Finanzamt hat ja auch die Möglichkeit, das erkennt ja auch, guck mal, der hat jetzt hier eine Rechnung geschrieben von, was weiß ich, 119.000 Euro. Das Finanzamt erkennt ja diese Rechnung auch so und sieht, dass die auch nicht bezahlt worden ist und kann aufgrund des Schriftverkehrs auch nachvollziehen. Und dann geht es halt nur noch um die Sache, was ist der richtige Zeitpunkt, wann ich das darf. Die rückwirkende Ist-Versteuerung, die steht jedem offen, der die Grenzen noch einhält. Bei der Forderungsberichtigung, da geht es ein bisschen mehr darum, wann war welcher Zustand erreicht. Und da muss man mit dem Finanzamt diskutieren, ab welchem Zeitpunkt darf ich eine Forderung ausbuchen. Vor dem Insolvenzantrag, ist der Insolvenzantrag oder was auch immer. Es gibt da Kommentare, die sagen, nee, wenn die Forderung länger als 90 Tage nicht bezahlt worden ist, dann kannst du das Geld schon wieder zurückholen, weil es ist ja nicht unsere Aufgabe, ein Vorfinanzierer für den Staat zu sein. Wofür ich ein bisschen werbe, wir sehen immer das Finanzamt als Feind. Der Feind ist nicht das Finanzamt. Der Feind ist die Regierung. Die Regierung entscheidet darüber, welches Geld wir weggenommen bekommen. Das Finanzamt ist so wie beim Fußball der Schiri. Ja, der macht auch mal eine Fehlentscheidung, aber der ist ja nicht dafür verantwortlich für das Spiel. Der guckt nur einfach, wenn du die Regeln kennst, dass, wenn du die Absatzregel kennst, kannst du dich darauf einstellen und so ähnlich ist das Finanzamt. Das heißt, ich würde das Finanzamt nicht so sehr als Gegenspieler, auch wenn es sich so anfühlt, sehen, sondern eher als den Schiedsrichter, der dafür da ist, die Regeln einzuhalten. Und wenn man in den Regeln spielt, ist das Finanzamt völlig pflegeleicht. Die haben da überhaupt keinen Stress mit. Wenn man mit denen ordentlich kommuniziert und das ordentlich macht.
Ja. Nochmal. Viele haben Liquiditätsprobleme. Jetzt kannst du privates Geld reinschießen. Und keine Ahnung, wie du das machst mit einem Darlehen und. Du kannst Vermögenswerte veräußern. Du kannst zur Bank gehen und dir was holen. Aber an die Quelle Finanzamt denkt keiner. Und deswegen ist dieses Video, dieser Podcast so wertvoll, dass du mal denkst, oh, ich habe doch da regelmäßig hinbezahlt. Ich habe da sogar mehr hingezahlt, als ich gerade wirklich reell zahlen müsste. Dann hole ich mir doch da wieder was zurück. Und da achtet keiner drauf. Okay, gehen wir nochmal rein in das Thema Dominoeffekt. Und jetzt ist der Stein, der da umkippt, ist wirklich Insolvenz. Also der meldet Insolvenz an, das Insolvenzverfahren wird auch eröffnet. Wie viel Prozent kriege ich? Wie lange dauert das? Was mache ich, wenn dieses Insolvenzverfahren auf einmal eröffnet wird?
Mal ganz nüchtern gesehen, wenn jemand in die Insolvenz geht, dann verabschiede dich eigentlich innerlich mal von der gesamten Forderung. Man muss sich das Verfahren ja mal so vorstellen, da kommt dann ein Verwalter. Der Verwalter wird erstmal vor allen anderen bezahlt. Und danach guckt er, was übrig bleibt, und das wird dann auf die Gläubiger dann aufgeteilt. Und da bleibt so gut wie nichts übrig. Ich glaube, da sind Quoten unter 10%, die die Leute nachverteilt bekommen. Deswegen glaube ich, dass ein Unternehmer dann irgendwann einfach die Realität anerkennen muss und sagen muss, das fällt aus. Der Fehler liegt aber ein Stück weiter vor, wenn ich das an dieser Stelle einbringen darf, weil wir sind ja auch im UBK und da haben wir gerade einen Fall gehabt, der sehr ärgerlich war. Da ist jemand, der eigentlich ein ordentliches Geschäft macht. Und da fällt ihm ein Großkunde aus. Und dann wird der einfach mitgerissen. Der Dominosteinschlageffekt ist bei so einer Forderung, viele Branchen haben ja, was ich, eine Rendite unter 10%. Ja, das heißt, wenn du dann plötzlich eine Großforderung hast, die ausfällt, dann erwischt es dich ja so hart, dass du dann in der Regel in wirtschaftliche große Schwierigkeiten kommst. Und das ist sehr ärgerlich, das ist eine Spedition. Und da ist ein Großkunde ausgefallen, da können die nichts für. Die haben alles, die haben ordentlich gedienstleistet, die haben alles, die haben die Fahrzeuge ordentlich, haben alles ordentlich gemacht. Alles, bei denen hat alles gestimmt, aber der Kunde stimmt nicht. Und dann knallt es die Hand weg. Und jetzt werden sie mitgerissen. Und was ist der Fehler, den diese Personen gemacht haben? Der Fehler, den diese Personen gemacht haben, wenn du eine Risikobranche bist und Speditionen sind nun mal eine Risikobranche, weil du eben eine niedrige Marge hast und dich vom Kunden was erwischen kann, dann ist es wichtig, dass du deine Besitzstände in einer separaten Gesellschaft hast. In diesem Fall hatte dieser Unternehmer die Autos und die LKWs und die Sattelschlepper und so weiter in einer Gesellschaft drin, die auch dann die Forderungen in Rechnung gestellt hat. Jetzt erwischt ihn das und jetzt wird alles, was da drin ist, jetzt irgendwie verwertet. Hätte er jetzt die Situation gehabt, er hätte jetzt eine Gesellschaft, die nur für das Operative zuständig ist, die Rechnung geschrieben hat und die wird erwischt, aber die Fahrzeuge, die LKWs, Sattelzüge wären in einer zweiten Besitzgesellschaft gewesen, dann wäre die erste Gesellschaft getroffen worden, was auch schlimm gewesen wäre und auch Ärger bedeutet hätte, aber der Besitz wäre nicht weg gewesen. Und ich kann dir sagen, in Deutschland ist es so, die meisten Unternehmer, ich würde sagen über 95% der Unternehmer machen einen großen Fehler, wenn sie in Risikobereichen unterwegs sind, dass sie Besitz und Risiko an die gleiche Stelle legen. Und der kluge Unternehmer, der geht hin und sagt einfach, guck mal hier, ich habe hier eine Immobilie, ich habe hier Maschinen oder was auch immer. Ich lege die in eine zweite Gesellschaft hinein, sodass die, wenn der ersten Gesellschaft was passiert, die werden davon nicht berührt, die verliere ich nicht. Ich habe quasi eine sichere Bank. Wenn denn so ein Unternehmen getroffen wird, ist das trotzdem nicht schön. Das ist auch wirklich anstrengend und das kostet auch viel Nerven. Aber ich habe mein Vermögen gesichert. Und das ist etwas, wo wir versuchen, den Unternehmern zu sagen, geh bitte hin und zerteile dein Unternehmen bitte in zwei Unternehmen auf. Nämlich in ein Unternehmen, was den Besitz hat, und ein Unternehmen, was das operative Risiko trägt, damit ich, wenn das Operrisiko eintritt, ich den Besitz nicht verliere. Und jetzt kann man das dann auch noch koppeln. Man kann überlegen, wo ist denn dieses Unternehmen? Wenn ich denn Besitzunternehmen habe, kann ich mir natürlich auch überlegen, muss das jetzt in einer Kommune sein, wo ich besonders viel Steuern zahle? Oder darf ich auch in dem Wettbewerb der Kommunen dieses Unternehmen dann vielleicht sogar noch in eine Kommune legen, wo ich eine niedrige Steuerbelastung habe? Ja, da müssen Voraussetzungen erfüllt sein, muss Substanz aufgebaut werden und so weiter. Aber es geht. Sieht man bei ganz vielen Großkonzernen. Die Großkonzerne haben in Niedrigsteuerkommunen, also wo man eine Steuer in einer GmbH zahlt unter 25%, haben die im Besitz liegen. Da wird der Besitz verwaltet vom Geschäftsführer und so weiter. Und das operative Risiko ist dann in einer normalen Kommune, wo dann der Steuersatz 30 oder mehr Prozent ist. Und allein nur die Tatsache, man hat also sein Risiko verlagert in einer Gesellschaft, also sein Risiko in der Gesellschaft zurückbehalten, seinen Besitz in die andere Gesellschaft verlagert und kann das nicht mehr verlieren. Und hat aber gleichzeitig auch noch die Situation, ich zahle viel weniger Steuern jetzt. Also das ist schon mal eine erhebliche Ersparnis. Und das funktioniert bei fast jedem Unternehmer. Das funktioniert bei einer Spedition, das funktioniert bei einer Druckerei, das funktioniert bei jedem, der anlagenintensiv ist, der nicht nur eine reine Dienstleistung hat.
Ja, also extrem wertvoll. Burkhard hat gerade gesagt UBK. UBK ist die Abkürzung für Unternehmerbaukasten. Mittlerweile gibt es 100 Beratungsfolgen. Das läuft immer einmal die Woche, mittwochs. Nachmittags gibt es dann den Unternehmerbaukasten. Die Teilnehmer, die da drin sind, schicken ihre Fragen rein. Und Sascha Driesch und Burkhard geben dann die Antworten. Mittlerweile 100 Folgen, wo es diese Antworten gibt. Und jetzt überleg mal, du bist in diesem Unternehmerbaukasten drin und du sagst, hey, Dominoeffekt, ich habe gerade ein großes Liquiditätsproblem, wo bekomme ich Geld her? Und dann hast du zwei Profis, die dir sagen, okay, danke für die Offenheit, für das Vertrauen. Jetzt guck mal hier hin. Und auf einmal siehst du Möglichkeiten, auf die du nie kommen wirst. Oder nehmen wir diesen Spediteur. Wenn er das gewusst hätte, wäre jetzt nicht alles weg. Du kommst an nichts mehr ran. Jetzt bist du pleite. Ohne, dass du selbst verschuldet hast. Du hast alles richtig gemacht. Ja, aber wie heißt es schön im Gesetz? Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Und das ist das hier. Du wusstest es nicht und wirst dafür bestraft. Du musst es halt wissen. Und das meiste Geld lassen wir ja liegen, weil wir bestimmte Dinge nicht wissen. Das ist der Haken. Okay, das war's schon wieder. Wir verlinken natürlich den Unternehmerbaukasten, die Kontaktdaten zu Burkhard. Und wir haben auch den ein oder anderen Online-Kurs zusammen aufgenommen. Auch da kommen die Links in die Shownotes. Meine Empfehlung, mein Wunsch, bitte empfiehl die Folge weiter. Das geht total einfach über WhatsApp oder über E-Mail oder über Social Media. Wenn du sagst, Mensch, diese Tipps, die sind so wertvoll, das müssen andere auch mitbekommen, dann schick es in die Welt raus. Und natürlich freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast konsumierst, damit noch mehr Menschen diesen Podcast wirklich mitbekommen und den abonnieren können. Also, vielen Dank und bis dahin, Attacke.